was am Schluss noch so gehen sind die Augen und der Geist, der wach bleibt. Also Fakt ist, du bist einfach gefangen in deinem Körper.
Podcast Bad Cat Cousin. Hä? Ah, oh, Bad Cat Cousin, Freunde. Podcast Hä? Ich hocke dir eins in der Stube. In Kerzers. Und vis-à-vis von mir hockt eine Künstlerin, die auf vier Rollen im Zeugs zusammenfräst. Sie ist vier Rollen.
Nein, es sind ein bisschen mehr.
Sie sind noch mehr.
Ich wollte schauen, sechs sind es.
Genau. Und ja, vis-à-vis von mir hockt Andrea Laga. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Auch dir herzlich willkommen hier in meiner Stube.
Merci.
Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Andrea Laga. Ich habe im Juni 2021 die Diagnose ALS bekommen. Ja, und seither ist es relativ schnell gegangen. Höckle ich eben da in meinem Elektrorollstuhl auf sechs Rollen und ruggle durchs Leben.
Genau. Das ist auch der Moment, wo ich eigentlich auf dich aufmerksam geworden bin, weil du IV-Hilfe suchst, nach wie vor. Genau. Leute, die dir helfen, dein Leben zu meistern, ohne medizinisches Grundwissen. Wir kommen dann später noch auf das zu. Und dann haben wir uns lernen kennen und ich habe gesagt, es wäre schön, wenn du deine Geschichte kannst erzählen. ALS ist eine heftige Diagnose, aber die Leute daraus wissen vielleicht nicht, was das ist.
Ja, ALS ist eigentlich die Abkürzung für amyotrophe Lateralsklerose. Es ist eine schwere Nervenkrankheit, die eigentlich Nervenzellen kaputt macht. Das heisst, die Muskulatur im ganzen Körper bekommt keinen Befehl mehr, verkümmert, führt zu Lähmung. Es betrifft dann die ganze Körpermuskulatur, was am Schluss noch gehen soll, sind die Augen und der Geist, der wach bleibt. Also Fakt ist, du bist einfach gefangen in deinem Körper und kannst gar nichts mehr. Mhm. Du kannst nicht mehr essen, du kannst nicht mehr reden, du kannst nicht mehr, am Schluss auch nicht mehr schnaufen. Ja. Und von dem her bist du halt, wie du da vorhin angesprochen hast, das Assistenzprogramm von der IVO, bist du halt einfach auf Hilfe angewiesen. Das ist, ja, das ist gegeben. Du hast natürlich die Wahl von der IVO her, willst du daheim bleiben? Ja, ich mit 50. Was will ich im Heim? Im Altersheim, Gang Fingerplatz, Behindertenheim, die sind halt sehr rar. Die andere Option ist halt dann einfach das Altersheim. Mit 50 fühle ich mich dort einfach fehl am Platz. Darum ist natürlich schon der Wunsch, daheim in diesen vier Wänden zu bleiben. Ein anderer Punkt ist natürlich auch, wo kannst du einen Hund mitnehmen? Der Hund, der halt einfach zu mir gehört, der gehört zu meinem Leben. Ist auch ein bisschen die mich noch am Leben behalten. Mhm. Du hast einen Grund zum Aufstehen am Morgen. Ja, sonst kannst du dich wirklich fragen, was machst du hier noch? Stehst du am Morgen auf, wartest bis Abend wird. Am Abend wartest bis morgen wird. Und darum der Hund, der einem schon sehr viel Motivation gibt, das Ganze jeden Morgen wieder von Neuem anzugehen. Du musst raus mit deinem
natürlichen. Aber es gibt auch Tagesablauf, oder?
Natürlich, du hast eine Struktur drin, die hat ihre Bedürfnisse. Und auch wenn es manchmal regnet, weißt du, wenn du raus in den Wald kannst, manchmal gehst du geniessen im Wald raus, manchmal gehst du Vögel mögen, ich kann es nicht anders sagen. Es tut einfach gut in die Natur raus und der Kopf geht durchlüften von dem her. Ja, aber gang Fingerplatz im Heim mit dir, das ist halt, ja.
Es gibt Plätze, aber die sind sicher selten.
Ja.
Das ist ja so. Ja. Gehen wir mal ein bisschen zurück, ich mache das noch gerne, dass man so ein bisschen am Anfang von deiner Geschichte geht. Du hast ein vermeintlich normales Leben geführt, bis vor ein paar Jahren. Du hast Kinder, hast Familie gehabt und hast ganz normal gearbeitet. Also so normal hast du ja nicht geschafft. Aber
ja, einfach einen Job gehabt, wie jeder andere auch. Nein, ich bin, wie gesagt, 50, ich bin geschieden, ich habe zwei Kinder, ich habe im Sicherheitsdienst gearbeitet, nur zur Nacht. Und ich hatte dort wirklich das Gefühl gehabt, ich bin gelandet, ich bin angekommen. Der Job hat mir gefallen, die Materie hat mich, immer interessiert. Und für mich hat das gestimmt, zu Nacht zu arbeiten. Es ist aber nicht ganz einfach, es hinterlässt Spuren am Körper, das ist auch klar. Mhm. Ja, aber...
Aber das hat ja nichts mit deiner Diagnose zu tun.
Nein, sie wissen es eben nicht. Das ist eben das Perfide an dieser Diagnose. Die Forschung weiss nichts. Also die Ärzte wissen relativ wenig. Aha. Sie wissen, was im Körper passiert, aber sie wissen nicht, was der Auslöser ist, warum. Und sie haben ja nicht wirklich etwas, wo dagegen kannst ansteuern kannst. Also ich hocke hier seit 2 Jahren ohne Medikamente, weil es gibt einfach nichts. Die Nebengeräusche, Muskelzuckungen, Spasmen und so, für das hat schon etwas, aber jetzt rein für einen Auslöser selber, ja, wo ansetzen, wenn du nicht weißt, warum. Und es sind da diverse Faktoren, die im Gespräch Vermutungen sind. Ja, ist es stressbedingt, ist es einfach too much gewesen, was du gelebt hast? Sind das irgendwelche Umweltgiftstoffe? Mal hat man gelesen, Amalgam könnte etwas sein, wo jetzt das nicht verfluchen. Keine Ahnung, sie wissen es halt einfach nicht. Das ist. Und wir sind halt so wenig Patienten, bös gesagt, wir rentieren nicht. Darum wird da nicht wirklich so Druck gemacht in der Forschung. Das ist ja, unser berühmter Mitglied, der Stephen Hawking, der Astrophysiker, er war halt auch dort mit der Diagnose ein Spezialfall gewesen. Er hat ja das über 5 Jahrzehnte überlebt. Und was man sonst im Internet kann lesen kann, ja, Lebenserwartung 3 bis 5 Jahre. Aber eben, sie wissen nichts, ja, wo ansetzen. Und eben zurück zu deiner Frage, eigentlich, ja, ich habe ein normales Leben geführt. Ich habe zwar im Dezember 20, wo ich dann gemerkt habe, etwas stimmt einfach wirklich nicht. Mutter, jetzt musst du einfach mal aktiv werden. Ich konnte nicht mehr wirklich irgendwie laufen können. Einfach den Fuß absetzen, das war irgendwie wie so schwammig gewesen. Und gleich, ich bin das dann angegangen beim Hausarzt. Ja, überall hast du dann gehört, bei sämtlichen Testen und Untersuchungen, gesunde Frau, gesunde Frau. Dann ist es weitergegangen zum Gefäßspezialist, weil bei mir hat es in den Beinen angefangen. Hat man das Gefühl gehabt, ja, Krampfadern, Arteriosklerose, was auch immer. Und auch dort, ja, top gesunde Frau, sie gesagt, gar nichts für mein Gangbild. Sie hat 0 Anhaltspunkte. Dann ist es wieder zurück zum Hausarzt, bis ich dann Druck gemacht habe, dass es zum Neurolog geht. Und dort dasselbe, der hat MRT vom Kopf, vom Rückenmark bis hin zu der Lumbalpunktion immer wieder gesungen, Frau. Auch bei diesem Nervenwasser war einfach alles negativ gewesen. Das ist gesungen, Frau. Er hat selber gesagt, bei ihm ist Feierabend. Er hat noch einen Test, den er messen kann. Das ist eben die Strommessungen der Nervenbahnen. Und dort hat man auch gesehen, dass Nervenschädigungen da sind. Aber er musste sagen, sorry, kein Plan. Ich sehe, hier läuft etwas massiv schief, aber keine Ahnung.
Also das hat man schon anerkannt. Also man hat ihn nicht irgendwie als Simulantin hergestellt.
Also weißt du, nach x Testen und Untersuchungen, wenn du jedes Mal hörst, ja, gesunde Frau, top Werte. Irgendwann hast du dann auch schon ein bisschen die Angst, ja, psychosomatisch. Ich glaube, das gehört halt einfach niemand wirklich so gern. Du willst ja auch nicht als Simulant abgestempelt werden. Und nein, das mit den Nervenbahnen, dort hat man effektiv gesehen, hier ist etwas. Also das Simulant ist mal weg vom Tisch. Und irgendwo beruhigt es natürlich, aber du willst dem Ding einfach mal einen Namen geben. Es beschäftigt, du fragst Google, ja, nach x Stunden Google sollte man eigentlich schon lange tot sein, weil der, ja, das ist ganz eine schlechte Idee. Und gleich willst du halt einfach dem Ding einen Namen geben, dass es irgendwie greifbar ist. Und eben der Neurolog, nach dieser Messung von dieser Nervenbahnen, hat er müssen sagen, ja, er hat keinen Plan. Es geht einfach ins Unispital, weil bei ihm ist Bahnhof. Und dann ist er ins Inselspital gegangen. Und dort war ich einmal. Und dann haben sie mir angerufen, ob es auch möglich sei, dass sie stationär könnte kommen. Weil das geht Monate, bis sie herausfinden, was mit mir los ist. Das kann Monate, wenn nicht hin zu Jahren gehen, bis wir mal eine Diagnose haben. Und dann habe ich gesagt, ja, nein, sofort, ich muss schauen, dass ich den Hund verräumen kann. Und dann bin ich sofort dabei. Ist ja in meinem Sinn, dass es endlich mal vorwärts geht.
Hast du denn mal gearbeitet? Denn?
Ich habe gearbeitet bis im März 2021. Aber im Dezember 2020 ist mir es angegangen, habe gearbeitet bis im März 2021. Dann bin ich am Abend zum Chef und gesagt, du, Chef, die Nacht mache ich noch, aber ich werde mich morgen ganz klar krank melden, weil ich kann nicht mehr steigen laufen. Ich habe die Kraft in den Beinen einfach nicht mehr, dass ich von einem Tritt auf den anderen raufkomme. Ja, und seitdem, seit Mitte März 2021, bin ich dann daheim und habe einfach gewartet, von Arzt zu Arzt, und einfach gewartet, bis endlich mal einer etwas, dem Ding einen Namen geben kann. Und ja, dann ist das, wie gesagt, irgendwann ist an die Insel gekommen. Dann bin ich 5 Tage stationär gewesen. Und dann im Juni 2021 habe ich dann die Diagnose ALS bekommen. Ja, auf einem Weg ist es. Ich konnte nicht viel anfangen, weil ich das noch nie gehört vorher. Er hat mir dann schon kurz ein paar Eckdaten gegeben, was das heisst. Er hat mir dann einen Flyer in die Finger gedrückt. Dann ist mir einfach mal heim und hat das noch ein bisschen nachgelesen. Irgendwann musste ich sagen, ja, stundenlang lesen und, bringt nichts. Sie haben alle gesagt, leb, weil kurzum soll das Licht ausgehen. Leb, mach noch, was du unbedingt machen willst, mach es, weil besser als jetzt wird es nie mehr. Und das ist das, was ich jetzt mache. Also, ich kann die Diagnose relativ locker nehmen, weil ja, schlussendlich, es weiss niemand, wenn er muss gehen. Und ich lebe jetzt einfach noch, was mich gelustet, was ich unbedingt, ja, was halt auch noch machbar ist mit Elektrorollstuhl. Und einfach leben, voranschauen und leben und die arrangieren mit dem Kollegen ALS, der jetzt halt einfach jeden Morgen mit mir aufsteht und am Abend wieder mit mir ins Bett geht. Ja.
Weißt du, es ist so speziell, oder, wenn so als vermeintlich gesunder Mensch mit so etwas konfrontiert wirst, also ich jetzt in meinem Fall mit dir, das ist so eins der ersten Worte, wo mir so in den Kopf ist, ist gesehen, sie ist des Todes geweiht. Und der zweite Moment ist gesehen, ja, ich ja auch, was soll das?
Genau.
Wir sind alle des Todes geweiht. Aber ja. Bei mir ist es viel ungewisser als bei dir. Oder?
Ja, schlussendlich sterben tun wir alle. Es weiss niemand, wenn er muss gehen. Du kannst morgen ins Auto hocken, wollen arbeiten. Das kann dumm gehen, du musst nicht einmal die Schuld sein und dann geht das Licht aus. Also, ja. Und das heisst noch lange nicht, dass ich jetzt dich überlebe oder du mich überlebst. Ja. Also, ja. Und darum, ich sage immer, am Boden hocken und rennen bringt nichts. Logisch habe ich auch mal meine schlechten Tage, wo ich vielleicht mal am Abend im Bett liege und Tränen laufen. Ja. Aber ich glaube, die Tage, die kann ich bis heute an einer Hand abzählen, wo ich einfach das Gefühl, eben wie gesagt, ein Bodenhockogrennen bringt nichts, ändert nichts an der Diagnose. Und heute Abend wird noch manche vermeintlich gesungen ins Bett gehen, wo morgen einfach nicht mehr aufsteht. Also darum, so what, für ein Schauen und Leben.
Das ist so das, wo man ja konfrontiert wird. Direkt, die zumindest schnell ein bisschen reflektieren, oder da wird wieder so die eigene Endlichkeit wird einem ja auch wieder klar. Jetzt, ja. Meistens ist es so, wenn man so eine Diagnose bekommt, selber, dann steckt man voll drin, man kann endlich etwas damit anfangen, der Teufel bekommt den Namen oder das Gesicht und so. Und da gibt es aber ja dann noch ein Umfeld im Beruf, in der Familie, mit nachher Angehörigen, Freunden, wo das wie eine Kanonenkugel schlotten sein.
Das hat etwas, ja.
Machst du dich erinnern an diesen Moment?
Ja, also alle, die mit dem Begriff ALS etwas haben anfangen, denen hat sich schon den Boden weggezogen, mehr als wir selber. Die einen, die fast ein bisschen daran verzweifeln, die sich dann aus lauter Verzweiflung leider auch ein bisschen zurückziehen. Also auch Freunde, wobei, da muss ich sagen, ich war immer der Einzugänger. Ich hatte nicht wirklich zu Tausenden von Freunden gehabt, aber das war okay von mir. Aber Freunde und Arbeitskollegen, die sich zurückziehen, einerseits Berührungsängste, ja, wie soll ich jetzt mit dem umgehen, wie sollen sie mit mir als Mensch umgehen? Andererseits, ja, das Leben für mich wird halt schon kompliziert. So spontan ist nicht mehr ganz so drin, wie wenn du jetzt den Kollegen im Dorf siehst, komm, ich geh schnell ein Bier nehmen. Mhm. Ja, mit einladen, das macht es halt alles komplizierter. Und vielmals halt schon Berührungsängste, wie gehe ich jetzt mit diesem Mensch um? Darf man jetzt mit diesem Mensch über die Diagnose reden? Oder bricht er die Tränen aus, das heulende Elend? Ja, nicht ansprechen. Und gleich fragen, anstatt dass eine Freundschaft zu Bruch geht, warum spricht man es nicht genau so mal an? Du, darf man mit dir über die Diagnose reden oder soll man es einfach am liebsten einfach ausblenden? Aber ja, das ist halt, bös gesagt, so ein Wertesystem. Was ist mir mehr wert? Will ich die Freundschaft oder Kollegschaft aufrechterhalten oder einfach zurückziehen? Und,
ja. Das ist vielfach halt Überforderung, oder? Mit der Situation.
Ja, denen kann man nicht einmal wirklich bös sein, weil es einfach too much ist, weil sie einfach, ja.
Was wünschst du dir, wenn man mit dir umgeht?
Offen ansprechen. Mich fragen, was los ist. Und, aber wie gesagt, die Diagnose macht mir nicht viel. Lieber, man tut die Leute wirklich aus erster Hand aufklären, anstatt dass dann hinterher getuschelt wird und der eine dichtet noch etwas dazu, der andere lässt etwas weg, wie halt der Mensch ist, wie man es heute brauchen kann. Nein, gescheiter darüber reden, was Sache ist, und dann wissen sie so aus erster Hand, und ja.
Ja, das ist einfach die Alltag halt.
Das gehört jetzt halt einfach zu mir, und viele Leute, die mich ja kennen, oder einfach auch nur vom Sehen, die haben mich heute noch gesehen, in Uniform arbeiten, und am nächsten Tag plötzlich im Elektrorollstuhl unterwegs, weil ja, es ist gleich, seit einem Anfangsjahr, wo ich jetzt fix im Elektrorollstuhl bin, es ist halt gleich relativ schnell gegangen. Also ab Diagnose 21, ja. Und die sind auch schlichtweg einfach schon auch ein bisschen überfordert, ja. Und die fragen sich dann hinterher, Herr Jesus, was ist jetzt da passiert und was hat sie? Und ja, gescheiter direkt rausfragen, was los ist.
Wie King.
Ja. Es hat schon etwas King und die Besoffenen, die plaudern einfach. Ja.
Inwiefern hat sich der Mensch Andrea verändert durch die Diagnose?
Man wird bescheiden. Also die Erwartungen oder das Wertesystem, das sich sehr ändert, und auch die Ansprüche, die man das Leben hat und so. Ich sehe einen, der muss 2-3 Mal im Jahr in die Ferien können. Ich bin böse gesagt, froh, wenn ich am Morgen zum Bett rauskomme. Mhm. Und schon dankbar, wenn jemand da ist, der ihm eben hilft, dass man einfach wirklich zum Bett rauskommt und den Tag geniessen kann. Und ja, vielleicht ist halt da der Mensch oder wir Schweizer einfach schon schambar verwöhnt oder einfach nicht bewusst, dass es von heute auf morgen ändern kann. Ich glaube, wenn das Schicksal am Kartenmischeln ist, dann zieht einfach der Nächste wieder den Joker und hat so eine Diagnose wie ich. Und da ändert dann schon, also das Denken, das Wertesystem ist schon jenseits. Das ist etwas ganz anderes.
Ja, die Grenze zwischen Highlife und bitterem Boden ist rasiermässig dünn, ja. Oder? Das vergessen viele, vor allem die ein bisschen im Fliegen sind.
Ja. Und gleich muss man ja sagen, fliegen, solange ihr könnt, fliegen, genau. Fliegen. Aber es kann einfach plötzlich ein Frust kommen und er ist ja, viel bewusster leben. So. Das ist eigentlich auch das, was ich jetzt zum Beispiel auch meinen Kindern eigentlich weitergebe. Ich will da nicht missionarisch unterwegs sein. Und gleich sage ich den Kindern, gut, wenn ihr etwas schaut, macht es nicht morgen, macht es heute. Sei das Reisen oder etwas ausprobieren, tu es nicht aufschieben. Weil morgen sieht die Welt ganz anders aus, wenn es böse geht. Und dann bist du zu spät.
Also sie sieht sowieso ganz anders aus, ja. Morgen.
Ja, aber für einen Einzelnen kann dann wirklich genau. Ein Faustschlag kommen. Das ist schon ein Fadengraden, der da kommt. Und darum, das ist eigentlich das, was ich heutzutage explizit einfach schon meinen Kindern weitergebe. Lebt. Und nicht aufschieben auf morgen.
Wie gehen denn deine Kinder jetzt damit um, dass ihr 50-jährige Mami
des Todes geweiht?
Sagen sie jetzt blöd, als Ablaufdatum auf Arsch tätowiert hat.
Ja, es ist
das sehen wir ja alle, aber es ist einfach sehr zeitnah. Oder?
Ja, aber bei mir ist es effektiv in Stein gemeißelt. Wobei es da schon auch sehr unterschiedliche Verläufe kann geben von dieser Krankheit. Eben wie jetzt der Stephen Hawking, der über 50 Jahre mit dieser Diagnose gelebt hat. Für das eben das Internet seit 3 bis 5 Jahre. Am Kollegen sein Vater innerhalb von 6 Monaten ist fort gewesen. Also, es ist schon sehr unberechenbar. Und das kann auch von heute auf morgen ändern. Auch wenn du jetzt heute einen langsamen Verlauf hast, kann die Welt morgen ganz anders aussehen und dann geht das in Zeitraffer, wo einfach, ja. Aber ja, Kinder, wie gehen sie damit um? Mir gegenüber zeigen sie eigentlich nicht viel. Sie nehmen so, wie es mir heute geht, wenn es halt heute schlechter geht, dann gehen sie auf das ein und sie sind da, sie kommen froh und muten es eigentlich da zur Tür ein, wenn sie mal vorbeikommen. Und sie nehmen einfach so, wie es geht. Das ist jetzt nicht, dass wir da jedes Mal ein Kind da sind, wir da heulendes Elend und am Boden zerstört und überhaupt nicht. Also gerade einmal sind wir noch im Kino gewesen, spontan gleich zu Nacht essen, sind zusammen ins Kino. Boah, der Film war jetzt nicht so toll gewesen, wir sind daraus rausgelaufen. Einfach müssen sagen, nein, das müssen wir uns jetzt nicht geben. Und dafür sind wir dann noch im Angersher etwas gemacht. Und nein, sie probieren es schon zu genießen und mir einfach so nehmen, wie es mir heute geht. Und ja. Ja, schon mal müssen nachfragen, hat er jemanden zum Reden? Weil ich gehe schon davon aus, dass wenn sie allein sind oder einfach nicht mit mir zusammen sind, dass sie schon auch catchen dran und ihre Teufel haben und traurig sind. Und da ist es mir schon wichtig gewesen, dass sie mit jemandem reden über das. Sie haben das beide bejaht, dass sie haben das, ihre Leute, die sie darüber können. Und das finde ich, find ich schon sehr wichtig. Weil ich selber, logisch, wenn sie Fragen haben, kann ich ihnen die beantworten. Aber mit ihrem Kummer helfen, tragen, kann ich nicht. Die Kraft habe ich nicht mehr. Die Energie ist nicht mehr. So gerne meine Mami bin und die Kinder habe. Aber das tragen, liegt fast nicht drin.
Das kann ich mir gut nachvollziehen.
Der Körper ist natürlich schon an einem Limit und energetisch, kraftmässig, wo ich extremst an Grenzen komme. Das ist schon ein Kraftaufwand, den ganzen Tag im Elektrorollstuhl hocken. Das ist Bütz für mich. Das ist, ja. Und ja, ich bin manchmal 4 Stunden auf und dann muss ich einfach ins Bett und dann schlafe ich 3 Stunden. Mhm. Und dann bin ich wieder 3-4 Stunden da und dann geht es wieder ins Bett. Weil ich mache nicht mehr. Ja, zwar nicht wirklich Schmerzen, das ist noch etwas Positives an dieser Krankheit. Es ist jetzt nicht, dass ich da Schmerzmittel, Morphium und weiss ich nicht, was ich einwirfe. Ich habe gar keine Medikamente. Das ist noch ein positiver Nebeneffekt von dieser Krankheit. Da bin ich noch dankbar.
Dass es nicht mit Schmerzen verbunden ist. Ja.
Ja.
Ich habe mich natürlich auch ein bisschen versucht, schlau zu machen. Und jemand hat es beschrieben, dass einfach die Hülle stirbt aussen durch, weil du Kontrolle über deine Gliedmassen, über alle aktive Muskulatur ja vor allem so langsam verlierst. Wie erlebst du das jetzt?
Das ist noch schwer zu sagen. Ja, die Hülle geht kaputt. Ja, es ist halt einfach der Körper. Ja, wenn man das so auseinandernimmt, der Körper und die Seele, ist halt schon der Körper, der kaputt geht. Das ist aber die Seele in dir innen, die ist frohen Mutes. Was ich eigentlich schon noch eindrücklich finde, dass ich selber jetzt nicht kaputt gehe an der Diagnose. Aber ich habe da schon ein bisschen eine Lebenseinstellung. ist halt einfach meine Lebenseinstellung. Ich gehe davon aus, dass du die Seele nicht kannst kaputt machen kannst. Auch wenn ich jetzt sterbe, gehe ich vielleicht zurück. Hey, sage ich dem immer. Du das Ganze verarbeiten und komme dann in irgendeiner Form wieder. Das ist jetzt einfach meine Überzeugung. Das ist
eine schöne Vorstellung.
Ja, für mich schon. Ich habe das Gefühl, darum kann ich relativ gut umgehen. Mhm. Es ist die Hülle, die kaputt geht. Aber ich habe sowieso das Gefühl, wir sind einfach Reisende. Wir kommen hier auf die Erde, wir machen unsere Erfahrungen und wenn das durch ist, dann gehen wir wieder zurück hey. Du das verarbeiten, entscheiden, was wir im nächsten Leben erfahren wollen. Und für diese Erfahrungen kommen wir näher wieder auf die Welt. Das muss nicht für jeden stimmen, das ist einfach mein Bild.
Genau. Ja.
Und ich glaube, das ist sehr ein grosser Faktor, der mich das ertragen hier. Mhm. Und ja, von dem her hat es schon etwas, die Hülle geht kaputt, aber die Seele da, der geht es gut. Mhm. Also.
Jetzt hast du wie zwei Möglichkeiten, oder? Du hast drei Möglichkeiten. Du hast die Möglichkeit, dass du einen natürlichen Tod stirbst, wie jeder andere Mensch auch. Du hast die Möglichkeit, dass du einfach auf dich zukommen lässt. Du hast die Möglichkeit, das zu terminieren. Jetzt, wir haben schon ein paar Gespräche geführt zusammen. Und du hast mir dann verraten, dass du den Ausweg dir eigentlich schon parat gemacht hast. Magst du dir also etwas erzählen?
Ja, das ist mein Notausgang. Ich bin dann heimgekommen nach der Diagnose aus dem Inselspital. Und das war etwas vom Ersten, was ich gemacht habe, die Exit-Mitgliedschaft. Ob ich es dann jemals brauche? Ich habe mir dann schon gesagt, der Notausgang muss einfach stehen. Mhm. Aber jetzt wollte ich schauen, wie weit das ich gehen kann mit dem Kollegen ALS. Ja, wie kannst du wachsen mit dem? Wie kommst du Schlag? Wie weit gehst du, wo du noch kannst sagen kannst, das Leben ist für mich noch lebenswert in diesem Sinn? Sollte es das mal nicht mehr sein, ja, dann werde ich in den Autosgang gehen. Mhm. Aber ob das heute und morgen ist, das kann ich nicht sagen. Da werde ich jetzt einfach wirklich schauen, wie weit kann man gehen. Ich habe zwar gewisse, ich habe die Patientenverfügung gemacht, dort stehen gewisse Sachen drin, wie zum Beispiel die invasive, also Luftröhrenschnitt, wirklich, wo die Maschine einfach neben dir schnauft, die ist dort eigentlich ausgeschlossen. Mhm. Aber das ist natürlich auch nur wirklich im Notfall, wenn ich selber nicht mehr entscheiden kann. Das kann sein, dass wenn ich an den Punkt komme, wo mir der Arzt sagt, jetzt musst du einfach entscheiden, willst du den Eingriff oder nicht, dass ich dann gleich sage, wir machen es, weil das Leben ist immer noch so lebenswert, es hat noch Qualität für mich. Aber ich einfach wollte, dass der Notausgang da ist, dass wenn ich eben wirklich mal an einen Punkt komme, wo ich muss sagen, nein, es ist eine Qual, es ist einfach nur noch die Hölle auf Erden. Jetzt will ich gehen, dass ich wirklich auch gehen kann. Mhm. Wo, es gibt ja da auch, man muss jetzt nicht unbedingt eine Exit-Mitgliedschaft machen, du kannst ja auch ganz, und das ist ganz legal, in ein Sterbenfasten, wo du einfach palliativ begleitet wirst, du kannst auch so gehen. Es gibt da, wo viele vielleicht gar nicht wissen, es gibt da schon zwei, drei Möglichkeiten. Das ist, wo du ganz legal aus dem Leben kannst gehen. Aha. Aber ich habe einfach für mich entschieden, der Notausgang muss einfach parat sein. Und genau. Das hat mir den Weg geleitet. Aber jetzt einfach leben. Leben und nicht zu gehen oder zu viel an Exit herumgrübeln. Das kommt von selber. Jetzt einfach vorher schauen und leben.
Gut, reden wir über das Leben.
Ja.
Finde ich gut. Fast jeder Mensch, den ich kenne, hat so eine sogenannte Bucketlist.
Ja.
Wo Sachen, die er in seinem Leben gerne noch machen will. Wenn ich aber direkt jemanden frage, ist, wenn du hast jetzt noch 24 Stunden zu leben, was machst
du? Wenn ich jetzt 24 Stunden, ich habe nur eine grosse Bucketlist, den Tag geniessen, mit dem Hunger raus, einfach wirklich das machen, was ich will, was sich gut anfühlt. Und wenn jetzt muss, gehe ich einkaufen. Und wenn es nicht gut anfühlt, dann mache ich es einfach nicht.
Aha, ja, hast recht.
Aber ich hatte so eine Bucketlist, die war zwar relativ bescheiden, da war zum Beispiel Fallschirmspringen auf dem Programm, hat man gemacht. Mhm. Und da sind die Kinder mitgekommen. Und wir sind zu dritten dort. Und das war mega gewesen. Was noch drauf steht, ist Provence, die Lavendelfelder schauen. Das muss ich nächstes Jahr umsetzen. Es ist halt zeitlich beschränkt, die Lavendelfelder. Das würde jetzt zum Beispiel noch drauf stehen. Aber dann ist das Gröbste eigentlich auch schon durch. Ich muss nicht, weiss eh nicht, woher reisen, dass ich das Gefühl habe, ich habe gelebt. Lieber mein Hunger, der da jetzt gerade kommt, zu täseln. Gut haben mit denen, dass ihre Bedürfnisse und Wünsche gestillt sind. Und das bringt mir am meisten, das ist eben, wie ich schon gesagt habe, das Wertesystem, die Erwartungen, das ist schon massiv oben runtergekommen. Und ich muss nicht auf die Malediven, dass es mir gut geht. Mhm. Nein, das hier und jetzt, manchmal ist wirklich mehr, weniger mehr. Ja, in den Wald raus können, die Natur geniessen, da wird plötzlich jedes Gänseblümchen wird interessant und ja, wo einem Freude bereitet. Ohne müssen gehen segeln, gehen Weltreisen. Wow. Da ist halt auch der Mensch einfach verschieden. Einer braucht das Weltreisen und. Andere halt einfach plötzlich nicht mehr. Weil man irgendwie kommt man oben an.
So, jetzt gibt es ein bisschen Werbung. Hast du gewusst, dass du diesen Podcast auch unterstützen kannst? Ganz einfach, indem du das Patronat für eine Podcast-Folge übernimmst. Oder einen Werbejingle, den wir für dich produzieren lassen, schalten. Oder du kannst auch einfach per Twint einen 5-Liber spenden mit dem Vermerk Podcast. Danke vielmals an alle, die das schon gemacht haben. Die Angaben dazu findest du in den Shownotes.
Jetzt, du bist 50, du bist eine attraktive Frau.
Oh, danke.
Du stehst voll im Leben, du hast Bedürfnisse, jeder andere Mensch auf dieser Welt auch. Und ich habe gesehen, du bist oft Tinder. Ja, du bist alles Pionier. Wie gehst du mit dem um? Mit Partnerschaft, wenn du jemanden datest? Ist ja das ganz ein anderes Lernen kennen, wenn du jetzt...
ja, ist lustig, sprichst du das an. Tinder, ich bin zwar drauf, aber ich bin nicht aktiv.
Aha.
Weil, eigentlich aus einem ganz bestimmten Grund, noch wenn ich jetzt das Gefühl für einen Mann würde entwickeln, ich will das gar nicht
mehr.
Jemand, wo du dann musst sagen, ich habe ihn gern, und dann muss er mit so einer Diagnose umgehen, finde ich zumutig. Darum, ich will es gar nicht mehr. Also, für mich ist es okay so. Du weißt, ich bin dreimal geschieden, bin glücklich geschieden. Ist alles okay so, wie es ist. Aber das einem Mann noch zumuten, nein, das möchte ich nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen, wie gesagt, schizophren. Das heißt, ich habe dich gern und mutest ihm so eine Diagnose zu, dass er jetzt mit dem muss umgehen. Das will ich gar nicht. Darum habe ich das... Ja, das ist ein bisschen krass. Wir eigentlich so ein bisschen fast wie verboten.
Lass wie so nicht zu.
Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich vermisse auch nichts. Ja, boah, die Schultern, weisst du mal, zum Anlehnen.
Mhm.
Aber nein, ich möchte das gar nicht. Ich bin wohl da mit meinem Hund und alles andere ist nebensächlich geworden.
Okay.
Das ist vielleicht ein Kollege, wirklich ein guter Kollege, wo du über alles kannst reden, mehr wert als jetzt eine intime Beziehung. Genau. Von dem her, ja, man könnte das Tinder rein theoretisch auch löschen. Ich bin dort nicht mehr möglich. Ja.
Es hat mich einfach interessiert, weil ich dich gesehen habe dort.
Oder? Ist natürlich schon auch Thema. Im Rollstuhl hocken, Handy geben, ist egal mit welcher Diagnose. Thema Sexualität und so. Ja, im Prinzip sind wir schon Menschen wie jeder andere auch, der auch solche Bedürfnisse hat. In meinem Fall sind die aber jetzt ganz klar zweitrangig geworden. Gebe ich kein Gewicht mehr drauf. Weil, ja, fehlt mir auch nichts in dem Sinn.
Gut. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf das Thema Einfallhilfe. Du suchst krampfhaft Leute, die dir helfen, deinen Tag zu bestreiten.
Ja, es gibt von der IVO das Assistenzprogramm. Eben, wir haben ganz am Anfang ist jemand vorbeigekommen, einfach mal zum Schauen, Andrea, was willst du daheim bleiben? hat das Ganze mir auch erklärt, wie das dann funktioniert. Eben, es gibt ein Assistenzprogramm. Und da habe ich dann die Möglichkeit, die kommen dann auch, das ist so ein Punkteschema, abklären, was geht nicht mehr, wo brauchst du Hilfe. Dementsprechend bekommst du dann die Assistenzstunden gut gesprochen. Und für diese Stunden kannst du dann eigentlich Leute suchen. Leute, die dir einfach helfen können. Dort, was du am meisten brauchst. Das hat bei mir angefangen mit Haushalt. Ja, wenn du so im Rollstuhl hockst und dann säckelst du irgendwie mit dem Staubsauger durch die Gegend, es wird halt mühsam. Mhm. Und es ist halt auch kräftezehrend. Und genau die Kräfte, die ich eben nicht mehr wirklich habe. Und mittlerweile sind wir halt einfach schon an einem Punkt gekommen, wo auch die Pflege langsam Thema wird. Auf einem Weg, ja, es sind auch Kleinpensen, weil du ganz klar deine Stunden musst einteilen musst. Dann brauche ich hier etwa 2 Stunden, dann brauche ich da etwa 2 Stunden. Auf einem Weg verstehen ist ja am Ende das Pensum zu klein, am anderen das Pensum irgendwie zeitlich, das nicht passt. Mhm. Und gleich, es ist halt das meine Problem, das ich mit mir zu kämpfen habe, die Leute zu finden, die dir wirklich kommen, über einen Tag aus helfen. Das sind eigentlich Sachen, die jede Hausfrau daheim macht. Oder es ist alles machbar. Du brauchst nicht einmal eine Ausbildung. Ich sage immer, Bereitschaft, mir jetzt zum Beispiel auf dem WC helfen, die muss da sein. Mhm. Und dann ist es für jeden machbar.
Das sollte ja nicht so schwer sein, oder?
Und doch ist es eben irgendwie extrem schwer. Weil, ja, der eine, ich habe natürlich eben meine Bedürfnisse, ich möchte am Morgen um 7 Uhr aufstehen. Der eine ist es dann zu früh. Ich möchte plus minus am Abend um 10 Uhr dann im Bett sein. Ist er dann auch wieder zu spät. Wochenende arbeiten ist halt auch, irgendwie arbeitet niemand gerne Samstag so. Und die auf einem Weg verstehen es. Ja, und gleich, ich bin halt einfach ein Mensch, der jeden Tag sein Leben bestreiten.
Jetzt ist ja das so, das wäre ja eigentlich der ideale Studentenjob, oder?
Genau. Ja, teils. Ich verstehe natürlich, dass auch die studieren wollen, in ihrem Studium nachkommen.
Klar, aber jetzt denke ich an Nacht- oder Abenddienste und Wochenenddienste. Das wäre ja... Es ist ja der zahlt.
Es ist zahlt von der IV, das ist ganz klar. Das ist ja alles mit Vertrag, mit Sozialabzug, ganz legal, saubere Sache von dem her. Ja. Vielleicht habe ich im Moment einfach auch noch ein bisschen auf den falschen Portal geschaut. Bin jetzt halt schon einfach so in Richtung Jobportals oder was sehr gut eigentlich läuft heutzutage, ist in den sozialen Medien. Mhm. Explizit zum Beispiel das Facebook, wo es ja jenste Gruppen gibt. Es gibt auch die Assistenzbörsengruppen, es gibt Jobgruppen, es gibt Job for Moms Gruppen und so. Tendenziell eher dort unterwegs gewesen und noch nicht wirklich auf den Studentengruppen. Dort nicht so aktiv worden. Das habe ich jetzt einmal gerade mit einer Dame von der IV angeschaut. Die hat mir auch noch Links gegeben, Adressen gegeben, die ich schauen soll. Gerade eben, was zum Beispiel Nachtwache und so anbelangt. Ja, ist eigentlich ringverdientes Geld. Man kommt am Abend um 10 Uhr hierher, man schläft hier, steht am Morgen um 6 Uhr auf und geht. Wieder verdient noch Geld dabei. Ja, aber das ist ganz klar ein Punkt, wo ich jetzt noch wieder aktiv werden musste. Wo die Nächte sind darum bei mir bis jetzt noch nicht zwingend gewesen, weil ja, man kann durchschlafen. Von dem her wirklich dringendst gebraucht habe ich noch niemand, darum bin ich ja dort noch nicht so aktiv geworden. Viel wichtiger war mir der Tag, dass ich wirklich toll durch den Tag komme.
Und gleich ist das etwas, das wir kommen.
Definitiv, definitiv. Also das ist das Nächste, was ich wieder
anbiete. Vorbeugen ist besser als Nachbeugen.
Also genau.
Jetzt, wenn jemand zulässt, der findet, hey, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, oder selber sagt, jetzt, das interessiert mich, wo da in der Umgebung Kerzers wohnt, das ist fast ein bisschen zwingend. Oder?
Das wäre natürlich optimal. Ja gut, du kannst auch von Bern anreisen, wenn du am Abend plus minus um 10 Uhr da bist und am Morgen... Das ist alles eine Frage vom Organisieren. Ja, das ist ja so.
Tun wir deine Koordinaten in die Show Notes, dann können sie sich direkt bei dir melden.
Machen wir das? Kann man so machen, ja, auf jeden Fall. Und man darf einfach mal unverbindlich anfragen für mehr Infos. Also ja. Noch so gerne.
Ja, sie hat auch so Kaffeemaschinen. Man kann sie
ja, suchen. Man darf vorbeikommen, ganz klar.
Sie beißt nicht.
Ja, yeah, wer weiß. Yeah.
Okay, ja, das ist. Ich finde es immer wieder ein bisschen faszinierend. Es wollen alle helfen, aber am liebsten einfach. Portemonnaie zücken und etwas geben, aber echte Hilfe ist immer das noch schwierig.
Ja, ich habe das einmal auch mit jemandem diskutiert. Eben, auf einem Weg habe ich müssen sagen, ja, mit so einer Diagnose kannst du ja wirklich froh sein, bist in der Schweiz. Mhm. Aber medizinisch perfekt versorgt, aber in der Schweiz fehlt es, böse gesagt, so ein bisschen am Menschlichen. Ja. Am Menschlichen, ja. Und da sind wir eben näher zu diskutieren gekommen. Ja, jetzt bist du so in einer tollen Schweiz, du hast medizinisch alles. Medizin kann dir aber nicht helfen, wo sie nichts wissen. Mhm. Ja, wärst du eben auch gesagt, irgendwo, wieso nicht, in einem Drittweltland, wo der Familienzusammenhalt viel mehr ist, wärst du nicht besser aufgehoben. Und gleich habe ich mal mit dem Sohn auch diskutiert, der ist gerade von Thailand hergekommen und hat gesagt, ey Mom, geh auf Thailand. Hey, die lecken sich die Hände, die sind Gott froh, wenn du dort bist, die helfen die dir, weil das Menschliche viel weiter oben steht. Mhm. Ja, ist ein Gedanke wert gewesen. Und gleich bist du in Thailand. Du kennst niemanden, kannst die Sprache nicht, deine Kinder hast nicht bei dir. Ja, was will ich dort? Sie bäbeln dich zwar, was ja schön und gut ist, aber du bist nicht gleich allein dort. Mhm. Und er, ja, die Sprache, wo kann man lernen? Müsste ich einfach dann gleich schnell lernen, weil einer hat gesagt, meine Zeit läuft kurz um ab. Es ist alles so ein bisschen zweischneidig, ja. Es hat überall Vor- und Nachteile. Und gleich hätte ich sagen du, ich bin lieber da mit meinen Kindern. Ich kämpfe nach wie vor. Und es wird immer irgendwas Türchen aufgehen, wo irgendein Engel kommt, der im richtigen Moment mein Inserat liest und sagt, da muss ich her. Mhm. Und bis jetzt ist es gegangen und die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt. Also, wir sind da immer noch frohen Mutes, aber das ist so ein bisschen mein Kampf, den ich jetzt eigentlich in diesem Leben noch habe. Alles andere läuft eigentlich. Ja, eben auch der Umgang mit der Diagnose, aber das Assistenzthema, das wird ewiges Thema bleiben, weil je nach Verlauf wird es ja immer und immer wieder eine Revision geben, wo sie wieder vorbeikommen, wo du mehr Stunden bekommst, dann musst du alles wieder umtischeln. Das wird Thema bleiben.
Es wird definitiv begleiten. Mehr brauchen in Zukunft.
Ja, definitiv. Genau. Je schlechter dass es mir geht, desto mehr Stunden kommen. Und dann werde ich natürlich mit all den Leuten, die ich jetzt schon um mich habe, reden. Wer will mehr Stunden? Mhm. Wir müssen die Stunden tischeln, weil jetzt brauche ich effektiv jemanden, der mir halt am Abend um 9, 10 Uhr hilft für ins Bett. Kann man schieben, wer will mehr, wer will weniger. Dementsprechend wird man einfach die mal berücksichtigen, die da sind. Und dann schauen, dass man einfach ergänzend neue Leute dazu gewinnen kann.
Meldet euch, lernt sie kennen. Ich glaube, das ist das Erste, was passen muss. Und den Rest kann man dann anschauen. Genau. Jetzt, ich habe ganz am Anfang gesagt, du bist eine Künstlerin, gell?
Ja, das ist, glaube ich, aber jeder so klein. Also, jeder ist doch der Künstler von seinem eigenen Leben.
Ja, aber du malst.
Ja, ich habe das angefangen, das ist das Acrylgießen. Das habe ich aber schon angefangen, als ich noch am Arbeiten war. Mhm. Eben, ich habe jetzt Nacht gearbeitet, fix, nur zur Nacht. Ich habe natürlich, wenn ich frei hatte, den Rhythmus nicht gekehrt. Also dann musst du dir einfach ein Hobby zutun, das du morgen um 3 Uhr ausüben kannst. Darum Trompeten spielen wird relativ schwierig. Darum haben wir uns da etwas Ruhiges gesucht. Und ich das per Zufall, wenn es den Zufall gibt, irgendwo gesehen und gedacht, boah, geil, kann ich auch ausprobieren. Ja, gesagt, getan. Und seitdem bin ich dem Acrylgießen verfallen. Und mittlerweile sind da natürlich jenste Bilder, die da sich stapeln. Teil sind bereits verkauft, teil warten noch, bis sie ihren Besitzer finden. Und das gibt einem schon auch viel, weil natürlich auch deine Verfassung manchmal auch auf die Leinwand bringst. Manchmal sind die Bilder düsterer, manchmal sind sie farbiger, manchmal so ein bisschen eintönig, wo nur ein, zwei Farben ist. Mhm. Aber da kommt halt schon auch viel von innen raus, wo du da auf die Leinwand bringst. Und es fasziniert mich nach wie vor, obwohl die Hänge halt mittlerweile auch nicht mehr so weh. Es wird immer schwieriger. Und ja, das wäre jetzt zum Beispiel auch ein Punkt, der auch in das Assistenzprogramm die Freizeit Freizeitbeschäftigung, mhm, wo einfach auch reinkommt. Das ist nicht nur hier kochen, putzen, man geht hier raus, man geht shoppen, man geht irgendwo in Jura. Einfach das normale Leben, das jeder daheim auch
du
macht.
Du brauchst einfach Unterstützung, damit du dein Leben kannst meistern.
Genau, ich muss einfach jemanden haben, der mir Hänge und Füße ersetzt, mhm, und als Schatten hinten nachkommt in meinem Leben. Ja.
Und in diesem Fall halt auch Pinselputz, der Fahrt hergibt.
Genau.
Und es sind wirklich, du hast vorhin gesagt, ja, jeder ist ein Künstler und jeder versucht irgendwann in seinem Leben mal so eine Leinwand zu bemalen. Und die wenigsten machen das erfolgreich, aber du malst wirklich schöne Bilder.
Merci.
Es ist wirklich so. Und du hast mir mal so ganz by the way gesagt, du würdest gerne mal noch eine Ausstellung machen.
Ja, das ist natürlich, es sagt mir auch jeder. Oder jeder fragt, du, Andrea, stell sie aus, wo kann man die Bilder schauen und so. Einerseits fehlt mir da zu wissen und ganz klar auch der Kraftaufwand, wo das beinhaltet, so eine Ausstellung zu machen. Weil nur Raum mieten, Bilder herstellen, mit dem ist es halt einfach schon auch nicht gemacht. Irgendwie die ganzen Flyer das in Umlauf bringen. An die Zangere kommt natürlich schon auch der Zugang, find einen Raum. Leute, die die Bilder herbringen, die die Bilder aufstellen können, dass sie zur Geltung kommen, das einzelne Bild. Das ist halt schon einerseits ein Kraftakt für mich und schon auch zu wissen, wo da ein bisschen fehlt. Ich bin einfach der, der daheim produziert. Mhm. Und,
also wenn jetzt würde ein Galerist oder Istin zuhören, würde sagen, diesen Wunsch erfüllen. Wie ist das?
Ja, ich wäre auf jeden Fall voll dabei. Ich soll vorbeikommen, kann schauen, ob sie wirklich auch dahinterstehen, die Person. Mal coole Bilder machen wir.
Man weiss nie, wer zuhört.
Das ist es so. Nein, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Ich kann einfach nur wirklich viel helfen. Man muss die Bilder da holen, man muss die selber präsentieren können. Weil, ja, wie gesagt, ich im Elektrorollstuhl, die Hänge wollen auch nicht wirklich. Ich kann da wieder helfen tragen. Noch.
Andrea, Vernissage müsste ich selber haben.
Dabei wäre ich auf alle Fälle dort hockeln und reden. Die Laffere funktioniert noch.
Ja, sehr schön. Es sind nicht alltägliche Bilder.
Ja.
Und die haben es verdient zu sehen. Man kann übrigens auf Facebook unter deinem Profil Andrea Laga kann man schauen. Dort hast du ein paar
dort drauf. Dort sind einige drin. Ja.
Genau.
Ja. Sie sind nicht ganz alle da, weil, wie gesagt, die einen haben ihren Besitzer ihr daheim gefunden. Und ja, es ist halt wie bei allen Bildern. Am einen gefällt es, am anderen gefällt es nicht. Aber ja, so spielt das Leben. Zum Glück empfinden wir nicht alle das Gleiche für schön. Wäre es eintönig.
Macht ja das Leben aus.
Genau.
Am Schluss. Wenn jetzt du hast jetzt einen gewissen Weg in dieser Diagnose schon hinter dir. Mhm. Was sagst du jemandem, der am Anfang von diesem Weg steht, der so eine Diagnose bekommt?
Da fehlen mir jetzt gerade ein bisschen die Worte. Ich weiss gar nicht, was ich dem würde sagen. Lebe. Einfach leben. Mhm. Du nicht im Elend aufgehen, nur weil du jetzt die Diagnose hast. Für ein Schauen und Leben. Alles andere bringt nichts. Mach, was du noch willst machen in deinem Leben. Das ist, ja, einfach deine innersten Bedürfnisse denen gerecht werden. Wenn du jetzt zu reisen, den Gang, der Reise, ja, wirklich nicht verzweifeln, weil, wie gesagt, sterben tun wir auch. Und, ja.
Nutze deine Zeit.
Genau, definitiv. Ganz bewusst einfach wirklich machen. Das ist, aber das sollte noch blöd gesagt jeder gesund. Also, ein bisschen bewusster leben und einfach wirklich leben. Weil das Leben ist zu kurz, für irgendwie Sachen aufzuschieben. Ja.
Es ist lustig zu sagen, ganz viele Leute auf dem Sterbebett oder ganz viele Leute, die schon irgendeine Nahtoderfahrung hatten oder eine schlimme Krankheit überlebt haben oder jetzt wie du, sagen das alle, aber die Umsetzung ist ja enorm schwierig, wenn man nicht ein Bieli im Haus hat.
Das ist ja so, man ist sich einfach nicht bewusst, dass in den nächsten 5 Minuten Feierabend sein kann, weil da ist einfach wirklich einer, der die Finger drauf hat. Und wenn der, was, wie man dem auch immer sagen will, Schicksal, Gott, Allah, weiss der Geier was, wenn der einfach das Gefühl hat, jetzt ist fertig, dann geht einfach das Licht aus. Drum, aber man ist sich dessen nicht bewusst. Ich bin ja jung, ich habe nie gedacht, dass ich da hocke. Ich bin jung, gesund, aktiv. Früher hatte ich 2 Hunde, mittlerweile leider nur noch einen. Ich bin vom Arbeiten heimgekommen, die Jungen eingepackt, wir sind irgendwo durch den Jura, wir haben im Dachzelt übernachtet, am nächsten Tag ist es weitergegangen. Ja, wieso soll ich mich mit dem Tod befassen? Ich bin noch jung, gesund. Voilà. Dass der da oben die Finger drauf hatte und dann ist der Fuß gekommen. Es sollte noch jeder gesund raus und leben und nicht aufschieben. Wie du sagst, jeder, der auf dem Sterbebett liegt, oh, wäre ich doch mega reisen, oh, hätte ich doch das gemacht, oh, dieses Feld. Und habe ich auch die Momente, wo ich mir ruhig bin, habe ich das nicht gemacht, habe ich eins nicht gemacht. Jetzt geht es nicht mehr, weil mit dem Elektrorollstuhl kommst du einfach, weiss Gott, nicht überall her, ist einfach nicht alles möglich. Ja. Leben, das, was ich immer sage, leben und machen und nicht auf morgen aufschieben. Aber das sind halt die jungen, gesungen oder auch die mittelalterlichen, sage ich mal, nicht bewusst. Kann gut sein, kann nicht gut sein. Ja, wieso mit jung, mit dem Tod befassen? Man soll doch zuerst leben.
Ist so.
Und gleich vielleicht einfach wirklich im Hinterstübli haben, ja, der Tod gehört halt einfach auch dazu.
Ja, es hat es noch keinen überlebt, ja, es ist einfach leider
zum Glück so. Nicht.
Vielleicht auch zum Glück, ja.
Ja, also ich will es ja auch nicht überleben. Auf einem Weg ist es schon gut, wenn man einmal gehen kann. Mama, ich habe jetzt auch kein Problem mit dem Tod, das ist mir ganz klar, der gehört dazu. Wobei halt der Punkt, Kind loslassen, schon sehr heftig ist. Also wenn ich jetzt daran denke, ich muss jetzt meine Kinder hier alleine zurücklassen, du kannst nicht mehr da sein als Mutter, ihnen helfen, wenn was auch immer kleine, grössere Probleme kommen. Hochzeit, Grossmutter, Enkelkind, ja, es rückt halt schon in weiter Ferne. Und der Gedanke, dass nicht primär eben nicht helfend zur Seite kann stehen, das ist schon sehr heftig. Und das ist eigentlich das grösste Problem, sage ich mal. Nicht einmal selber zu sterben oder so, das nicht, aber Kind, das ist...
Ist dir aber auch ein Pol, wo du Kraft daraus ziehen
kannst? Natürlich. Einerseits sage ich, habe ich leider einmal meinen Kindern auch sagen müssen, als ich eine relativ schlechte Phase hatte, dass ich im Moment eigentlich nur noch wegen ihnen da bin. Mhm. Ich bin nur noch wegen dem Kind da und wegen dem Hund. Aber die Phase ist durch, jetzt geht es um eine Opsi. Aber das sind schon Punkte, wo Kind und Hund, wo mich noch am Leben behalten. Also, ja, es klingt jetzt ein bisschen krass. Nee, das Leben so im Moment hat schon andere Werte. Aber so an den Tiefpunkten sind wirklich Kind und Hund, wo mich dann wieder aufziehen. Ja, nein, du kannst jetzt die Kinder nicht einfach... Es geht ihnen zwar gut, sie sind versorgt, ich glaube, sie sind gut geraten, sie haben beide Job, Ausbildung, leben ihr Leben selber, Wohnung und so. Und gleich, das ist halt einfach auch das Muttersyndrom. Du willst auch immer Mutter sein. Und wenn die Kinder 50 sind, bist du noch Mutter. Das ist unbedingt, ja. Aber nein, die Kinder, die halten einem schon auch am Leben, ganz klar. Ja, bin ich auch dankbar dafür. Und wir haben es gut zusammen. Mal eine Phase mit meinem Sohn gehabt, wo es gar nicht gut war. Dank meiner Diagnose. Klingt auch ein bisschen schräg, aber da bin ich eigentlich auch dankbar. Trotz allem, ich habe ich und der Sohn wieder zusammengefunden. Und da bin ich, ja, manchmal braucht es so etwas, dass man plötzlich wieder zusammenfängt. Ist traurig, aber Es so es muss sein, nehme nicht, dass ich auf. Hauptsache ich habe meinen Sohn wieder. Das ist
es zeigt ja nur, es ist nie nur weiß und es ist nie nur schwarz.
Definitiv.
Es hat immer alles zwei Seiten.
Definitiv. Noch die Diagnose hat positiv. Also, ja.
Schön, dass du die Freude behalten hast. Und
unbedingt.
Der Spitzbub, der da gleich einfach noch ein bisschen mitschwingt, finde ich,
ja, der Schelm.
Finde ich super. Merci. Wir tun alle Informationen, für dass ihr euch melden könnt, wenn ihr Bock habt, einem Menschen durch das Leben zu helfen. Dann meldet euch, lernt sie kennen. Sie ist wirklich ein cooler Mensch.
Danke.
Andrea, bei mir hat der Gast fast immer das letzte Wort.
Ja, wie ich schon manchmal gesagt habe, also nicht verzweifeln, wenn man irgendwie mal so einen Schicksalsschlag hat. Probiert nach einfach am Positiven, am Schönen auf dieser Welt, was auch immer jeder individuell für schön empfindet, aufzuziehen und einfach voranschauen. Akzeptieren und voranschauen. Und wie gesagt, einfach leben. Schiebt nicht auf morgen. Tut leben.
Das lassen wir so stehen. Merci, du warst Gast bei mir im Podcast und merci, dass ich nicht Gast sein bei dir in der Stube.
Merci auch, dass ich da durfte reden, ein bisschen erzählen.
Sehr, sehr gerne. Danke, Andrea.
Merci auch.
Podcast Bad Cat Cousine. Hä? Hat dir der Podcast gefallen und das ist dir sogar etwas wert, dann kannst du neu per Twint unter der Telefonnummer 079 533 22 35 einen 5 lieber hinterlassen. Merci vielmals für deine Unterstützung.